Stellt euch vor, ihr wollt etwas Größeres kaufen. Ein Auto, Baumaterial, von mir aus auch Goldbarren als Altersvorsorge. Ihr bekommt eine Rechnung per E-Mail, alles sieht ordentlich aus. Briefkopf, Firmenname, eine Kontonummer. Ihr überweist den Betrag und dann passiert nichts. Keine Ware, kein Gold und das Geld ist weg. Denn auf der Rechnung stand zwar der richtige Verkäufer, aber eine falsche Kontonummer. Betrüger hatten sie heimlich ausgetauscht. Euer Geld ist also auf einem völlig fremden Konto gelandet. Und jetzt kommt die Frage, die eigentlich richtig wehtut. Müsst ihr noch einmal zahlen oder bleibt der Verkäufer auf dem Schaden sitzen? Willkommen bei Paragraphenfrei, der Podcast, der euch das Recht erklärt, ohne dass ihr Jura studiert haben müsst. Mein Name ist Sebastian Hofauer und heute geht es um die Frage, wer den Schaden trägt, wenn Geld auf einem falschen Konto verschwindet. Fangen wir mit dem Fall an, über den das Landgericht Karlsruhe vor kurzem entschieden hat. Da gibt es ein Ehepaar, beide schon im Rentenalter. Der Mann, 76 Jahre alt, macht nach eigenen Worten sonst keine Geschäfte im Internet. Ist ja auch nicht ungewöhnlich. Die beiden wollen Gold kaufen und zwar eine ganze Menge. Am Ende geht es um 42 Feingoldbarren im Wert von über 109.000 Euro. Den Kauf wickeln sie nicht selbst ab, sondern über einen Freund, den sie damit beauftragen. Der bestellt das Gold bei einem Händler. Dann kommt eine E-Mail mit den Rechnungen. Die sehen genauso aus wie die echten Rechnungen des Händlers. Gleicher Briefkopf, gleiche Beträge. Nur eine Sache ist anders, die Bankverbindung. Statt des echten Kontos steht da das Konto einer, ja nennen wir sie mal XY-Bank, mit einer fremden Kontonummer. Der ältere Herr schöpft keinen Verdacht. Dieses XY, so erklärt er später, sei ja eine Stadt in Brasilien, in deren Gegend seit 400 Jahren Gold gefördert wird. Eine Bank mit einem solchen Namen, die auch noch eine deutsche Niederlassung hat, kommt ihn daher beim Goldkauf nicht komisch vor. Also überweist er den Betrag. An zwei Tagen hintereinander zusammen rund 109.000 Euro. Das Gold kommt nie an. Das Geld ist weg. Und wie sich herausstellt, waren natürlich Kriminelle am Werk. Irgendwo auf dem Weg haben Unbekannte die Rechnung abgefangen, die echte Kontonummer gegen ihre eigene ausgetauscht und die Mail dann weitergeleitet. Beide Seiten, der Käufer und der Händler, sind sich am Ende sogar einig, das war ein fremder Dritter, ein Betrüger. Der Händler selbst hat damit also nichts zu tun. Jetzt könnte man ja meinen, Pech für alle, der Betrüger ist ja schuld. Aber so einfach ist es nicht. Denn das Geld ist weg und irgendjemand muss den Verlust ja am Ende tragen. Entweder der Käufer, der jetzt ohne Gold und ohne Geld dasteht, oder der Händler, der zwar bezahlt werden wollte, aber bei dem nie etwas angekommen ist. Und genau darum drehte sich dann der Rechtsstreit. Der Käufer meint, ich habe gezahlt, ich habe meine Pflicht erfüllt, also will ich mein Gold. Und wenn ich das Gold nicht bekomme, dann will ich wenigstens mein Geld zurück. Der Händler sagt, Moment, bei mir ist natürlich nie ein Cent angekommen. Ihr habt an irgendein fremdes Konto überwiesen, das mir nicht gehört, also habt ihr mich nicht bezahlt, euer Problem. Und jetzt müsst ihr eine Sache verstehen, dann wird der Rest eigentlich ganz logisch. Rechtlich gesehen zählt eine Zahlung nämlich erst dann als erledigt, wenn das Geld beim richtigen Empfänger ankommt. Die Juristen nennen das Erfüllung. Im Alltag heißt das schlicht, eine Schuld ist erst dann beglichen, wenn das Geld dort gut geschrieben ist, wo es hingehört und wo der Empfänger frei darüber verfügen kann. Solange das Geld auf dem Konto eines Betrügers liegt, habt ihr eure Schuld nicht bezahlt, auch wenn ihr fest davon überzeugt wart, das Richtige zu tun. Das Geld ist zwar von eurem Konto verschwunden, aber beim Verkäufer ist es nie angekommen und damit ist keine Erfüllung eingetreten. Aber jetzt kommt die eigentlich entscheidende Frage, wer trägt denn eigentlich das Risiko, wenn das Geld auf dem Weg verloren geht? Und hier hat das Gesetz eine klare Grundregel. Wer Geld schickt, der trägt grundsätzlich auch das Risiko, dass es ankommt oder eben nicht. Stellt euch das vor wie beim Brief. Wer einen Brief abschickt, der trägt auch das Risiko, dass er unterwegs verloren geht und nicht der Empfänger. Übertragen auf die Überweisung heißt das, derjenige, der zahlt, trägt auch das Verlustrisiko, bis das Geld sicher beim Empfänger ist. Und das war hier eben der Käufer. Jetzt kann man sich vielleicht fragen, gibt es da nicht Ausnahmen? Ja, doch, die gibt es. Wenn der Empfänger, also der Verkäufer, sag ich mal, das Schlamassel selbst verursacht hat, dann kann das Risiko auf ihn übergehen. Wenn er euch zum Beispiel selbst eine falsche Kontonummer genannt hätte, dann wäre er das schuld und dann müsste er sich eure Zahlung anrechnen lassen. Wäre auch im Ergebnis nur fair. Aber das war hier eben nicht der Fall. Die Kontonummer wurde erst gefälscht, als die Rechnung längst aus dem Einflussbereich des Händlers heraus war. Der Händler hatte eine korrekte Rechnung mit seinem richtigen Konto auf den Weg gebracht. Erst danach haben die Betrüger zugeschlagen. Und das Gericht sagt sinngemäß, so eine Fälschung ist so ungewöhnlich, so kriminell und technisch aufwendig, das kann man nicht dem Händler in die Schuhe schieben. Niemand rechnet im normalen Geschäft damit, dass jemand inmitten der Übertragung einer E-Mail diese manipuliert. Deshalb bleibt es bei der Grundregel, das Risiko trägt der, der das Geld abgeschickt hat. Jetzt könnt ihr euch natürlich fragen, wie realistisch ist das eigentlich überhaupt, was dort im Prozess vorgetragen wurde. Aber letztendlich war das der Sachverhalt so, wie ihn die Parteien vorgetragen haben und den muss dann das Gericht auch entscheiden. Und jetzt kommt ein Punkt, der viele von euch interessieren wird. Der Käufer hat nämlich noch ein zweites Argument gebracht. Er hat gesagt, der Händler hätte die Rechnung doch verschlüsselt schicken müssen. Dann wären die Betrüger gar nicht an die Rechnung herangekommen. Also sei der Händler jetzt wieder schuld, weil er es mit einer einfachen, ungeschützten E-Mail verschickt hat. Jetzt müssen wir kurz über Verschlüsselung reden. Gemeint ist die sogenannte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Vereinfacht gesagt, eine Nachricht wird beim Absender in eine Art Geheimschrift verwandelt und kann erst beim Empfänger wieder lesbar gemacht werden. Unterwegs kann niemand mitlesen. Klingt erstmal nach einer guten Idee, aber so ein Verfahren ist aufwendig, beide Seiten brauchen passende Schlüssel, die müssen sicher ausgetauscht werden und der Empfänger muss aktiv mitmachen. Hand aufs Herz, im normalen E-Mail-Verkehr macht das praktisch niemand. Und genau deshalb sagt das Gericht, es gibt keine allgemeine Pflicht, geschäftliche E-Mails so aufwendig zu verschlüsseln. Weder schreibt das Datenschutzrecht ein bestimmtes Verfahren vor, noch erwartet man das im üblichen Geschäftsverkehr. Was an Sicherheit nötig ist, hängt vielmehr davon ab, was die Beteiligten vernünftigerweise erwarten dürfen. Und da wird es dann für den Käufer wieder unangenehm, denn er selbst hat nie um Sicherheit sich geschert. Er hat einfach seine E-Mail-Adresse herausgegeben, sogar eine Ausweiskopie hat er unverschlüsselt verschickt. Und das Beste kommt noch. Sogar nachdem er längst wusste, dass er Opfer eines Betrugs geworden war, hat er weiter ganz normale, unverschlüsselte E-Mails mit sensiblen Daten an den Händler geschickt. Also, wer selbst keinen Wert auf Verschlüsselung legt, kann sich schlecht vom anderen verlangen. Eine Pflichtverletzung des Händlers war damit aus Sicht des Gerichts nicht zu erkennen. Bleibt noch ein letzter Punkt. Und den finde ich juristisch auch recht spannend. Der Käufer hat nämlich versucht, sein Geld über das Datenschutzrecht zurückzuholen. Das ist eine ziemlich kreative Idee. Das Datenschutzrecht gibt euch ja unter Umständen einen Anspruch auf Schadensersatz, wenn mit euren persönlichen Daten etwas schiefläuft. Und tatsächlich hat ein anderes Gericht in einem ähnlichen Fall mal so entschieden. Aber das Landgericht Karlsruhe macht hier nicht mit und die Begründung ist eigentlich auch einleuchtend. Das Datenschutzrecht schützt personenbezogene Daten, also die Daten von Menschen, eure persönlichen Informationen. Manipuliert wurden hier aber nicht die Daten des Käufers, sondern die Bankverbindung des Händlers. Und ein Firmenkonto ist nun mal keine persönliche Information eines Menschen. Die Daten des Käufers selbst blieben völlig unverändert. Damit, so das Gericht, ist das Datenschutzrecht in diesem Fall überhaupt nicht einschlägig. Der Schaden ist nicht entstanden, weil jemand die persönlichen Daten des Käufers angetastet hätte, sondern weil Kriminelle eine fremde Kontonummer ausgetauscht haben. Ein Datenschutzanspruch schied deshalb aus. Was heißt das nun unterm Strich? Die Klage des Ehepaars wurde abgewiesen, kein Gold, kein Geld zurück. Sie blieben auf dem Verlust sitzen. Sicher eine bittere Geschichte. Fassen wir abschließend nochmal zusammen, was ihr aus dem Fall mitnehmen könnt. Erstens, eine Zahlung zählt erst dann, wenn sie beim richtigen Empfänger ankommt. Landet euer Geld bei einem Betrüger, habt ihr eure Schuld nicht beglichen, auch wenn sich das unfair anfühlt. Zweitens, das Risiko, dass Geld auf dem Weg verschwindet, trägt im Grundsatz immer derjenige, der es überweist, also ihr als Käufer. Der Verkäufer haftet nur, wenn er den Fehler selbst verursacht hat. Und drittens, eigentlich das Wichtigste für euren Alltag, wenn auf einer Rechnung eine Kontonummer steht, die ihr nicht kennt oder die sich plötzlich komisch liest, dann überweist eben nicht einfach. Greift zum Telefon und fragt beim Verkäufer nach, und zwar über eine Nummer, die ihr aus einer anderen sicheren Quelle habt und natürlich nicht aus einer verdächtigen Mail. Gerade bei großen Beträgen ist so ein Anruf die beste Versicherung, die ihr euch denken könnt. Denn wenn das Geld erst einmal weg ist, hilft euch das Recht, wie wir es heute gesehen haben, oft nicht mehr weiter. Das war paragraphenfrei für heute. Passt auf euch und auf eure Überweisungen auf und bis zum nächsten Mal.